ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Auch heute herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir behandeln in diesem Podcast hauptsächlich militärische und militärpolitische Belange des Ukraine-Kriegs, aber auch politische Diskussionen dazu und angrenzende Themen haben bei uns Platz. Wir besprechen all das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Die heutigen Themen, wie immer, im Blick auf die aktuelle militärische Lage in diesem Krieg. Ein bisschen genauer wollen wir uns Aktivitäten von Partisanen auf russischem oder russisch besetztem Gebiet anschauen. Das Thema Wehrdienst in Deutschland spielt eine Rolle, wie der genau aussehen soll. Dazu hat sich ja die Koalition in Berlin offenbar geeinigt. Und nicht so weit weg davon ist das Problem. Mehr Soldaten der Bundeswehr brauchen natürlich auch irgendwo mehr Platz, als die Bundeswehr bislang hatte. Wie ist der Stand der Dinge hier? Was hat sich da bislang getan? Und es gibt ja nun ganz neu diese 28 Punkte, in Anführungszeichen Friedensplan für die Ukraine, die in Amerika veröffentlicht worden sind durch ein Nachrichtenportal. Darüber wollen wir uns natürlich auch unterhalten. Das im Groben der Fahrplan für heute. Kurz noch der Hinweis, dass wir diese Folge aufzeichnen am Freitag, 21. November 2025. Es ist jetzt kurz vor 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Von an kurz zwei Dinge. Nummer eins, eine kurze Erklärung. Bert Scholz hat uns geschrieben, weil er so ziemlich gegen Ende der letzten Folge eine, Zitat, störende Tonfolge gehört hat, die ich nicht aufgeklärt habe im Podcast. Mein Fehler, dass es da überhaupt getönt bzw. in diesem Fall geklingelt hat. Das war meine Wohnungstürklingel. DHL wollte ein Paket abgeben. Ich hatte vergessen, die Klingel davor stumm zu schalten. Heute bin ich ja im Studio, heute sieht das ein bisschen anders aus. Das Paket habe ich dann ja zeitnah erhalten, weil wir natürlich nette Nachbarn im Haus haben, die es entgegengenommen haben. Und eine zweite Sache. Es gibt die Mail eines Hörers, der heißt Felix Ebert. Danke, Herr Ebert, dass Sie den Podcast verfolgen und danke, dass Sie geschrieben haben. Und zwar das Folgende, das zitiere ich mal. Herr Bühler hat nun wiederholt fälschlicherweise behauptet, dass nur Deutsche PolizistInnen werden dürfen. Das ist leider hoffnungslos veraltet. Ich bin Brandenburger Polizist und wir haben einige polnische, nicht polnischstämmige KollegInnen. Teilweise haben die KollegInnen vor Ausbildungs- und Studiumsbeginn keine nennenswerten Deutschkenntnisse und erhalten vorab entsprechenden Unterricht. Das ist sicherlich mit einigen Herausforderungen verbunden, bringt aber auch vor allem vor dem Hintergrund der Brandenburger Grenzregion und der diversen durch Brandenburg verlaufenden Transitrouten immense Vorteile mit sich. Erstmal Zitat Ende. Er erläutert das dann noch ein bisschen näher, das will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Deswegen nochmal Zitat, nicht nur, dass wir aufgrund der demografischen Situation den Rekrutierungspool so groß wie möglich machen wollen und müssen, uns steht leider keine Wehrpflicht zur Verfügung, vor allem ist eine Schlechterstellung von EU-BürgerInnen ohne triftigen Sachgrund nicht mit EU-Recht vereinbar. Und Herr Bühler hat ja wiederholt zutreffend konstatiert, dass der Rest der EU nicht weniger demokratisch, rechtsstaatlich oder zuverlässig ist als wir. Daher haben EU-BürgerInnen auch selbstverständlich Zugang zu den deutschen Polizeien. Zitat Ende. Nicht wundern, das, was ich jetzt gegendert gesprochen habe, das stand auch so in der Mail. Deswegen habe ich es auch so vorgelesen. Also zu diesem Thema, Herr Bühler, da wollten Sie auf jeden Fall was sagen.
Ja, sicher. Da sage ich auch gerne was dazu, Herr Ebert. Vielen Dank. Sie haben natürlich recht, EU-Bürger können auch Polizisten bei deutschen Polizeien werden, sowie theoretisch auch Soldat der Bundeswehr. Also meine Aussage bezog sich zunächst darauf, dass die Bundeswehr trotz Ankündigung im Weißbuch 2016 darauf verzichtet hat, in EU-Staaten EU-Bürger anzuwerben, weil sich andere Staaten dagegen ausgesprochen haben, weil sie selbst auf das Potenzial zurückgreifen wollen. Es mag bei der Bundeswehr mittlerweile den einen oder anderen Soldaten geben, der sich als EU-Bürger dann beworben hat bei der Bundeswehr und genommen würde. Das sage ich auch zur Ergänzung dazu. Aber Sie haben natürlich mit Ihrem Punkt der Polizei recht. Also vielen Dank für die Richtigstellung. Fälschliche Behauptung, gut, das ist natürlich ein Begriff, der mir nicht so gefällt. Das war maximal leicht fahrlässig, muss ich sagen. Aber dennoch bin ich dankbar, dass ich es richtig stellen darf.
Ihnen muss ja auch nicht alles gefallen, Herr Bühler, ne?
Nein, natürlich nicht. Aber gut, wenn ein Polizist mir sagt, dass ich etwas falsch behauptet habe, dann ist es ein qualitativer Unterschied.
Ja.
Ne? Herr Ebert, Sie sehen mir diese Bewertung nach.
Ja.
Aber Sie haben recht.
Ja. Okay, dann haben wir das geklärt. Kommen wir zum eigentlichen Inhalt von heute. Also zunächst die aktuelle militärische Lage nach der gewohnten Gliederung, Überblick, Situation an wesentlichen Frontabschnitten und die gegenseitigen Luftangriffe. Beginnen wir mit einigen Sätzen zum Überblick. Herr Bühler, Sie hatten beim letzten Mal sinngemäß gesagt, dass sich die strategische Lage nicht geändert habe, dass aber die Nachrichten vom Kriegsgeschehen in den meisten Fällen keine guten für die Ukraine sind. Bleibt diese Einschätzung für die letzten 7 Tage auch so bestehen?
Naja, man kann natürlich auch andersrum argumentieren, dass man sagt, aus strategischer Sicht ist die Lage gleich geblieben und der Ukraine gelingt es, die Front im Wesentlichen zu halten. Aber sie hat, wie schon letztes Mal gesagt, Probleme im Bereich Kupjansk, Probleme im Bereich Kostandinjewka, Pokrowsk, in der Pokrowsk-Region und dann weiter südlich an der Grenze zwischen Dnipropetrovsk und Saporischschja.
Dann schauen wir uns die Situation an der Front am Boden ein bisschen näher an. Vielleicht beginnen wir auch heute mal zunächst mit dem Raum Pokrowsk.
Ja, im Raum Pokrowsk ist die Lage tatsächlich weiterhin unübersichtlich. Weiterhin finden Kämpfe in der Stadt statt, aber weiterhin ist auch die Lücke nicht geschlossen worden von den Russen oder sie konnte nicht geschlossen werden. Die Ukrainer halten weiterhin dagegen an diesen beiden Flügeln der Zange, die sich da um Pokrowsk gebildet hat. Und den Russen gelingt es nicht, dieses Loch, das da nach Nordwesten noch besteht, tatsächlich zu schließen. Die Ukrainer werden begonnen haben, einzelne Truppenteile bereits vorzubereiten für eine Verlegung und sind sicher auch dabei, einige Fähigkeiten schon aus diesem Kessel herauszuziehen. Die Gefahr besteht weiterhin, dass die Russen den Kessel dann tatsächlich schließen und Pokrowsk auch fallen wird. Das wird wahrscheinlich so passieren. Ob das in den nächsten Tagen oder ob sie noch ein paar Wochen durchhalten, das kann man so einfach nicht sagen. Aber die Gefahr ist natürlich da.
Den weiteren Schwerpunkt Kupjansk hatten Sie schon angesprochen. Über den haben wir auch in den letzten Folgen, glaube ich, immer gesprochen. Wie sieht's dort aus?
Ja, in Kupjansk sieht es so aus, dass die Russen behaupten, dass sie Kupjansk vollständig eingenommen haben. Dem haben die Ukrainer widersprochen. Ja, das war gestern der Fall, dass der Generalstabschef Gerasimov Putin gemeldet hat, also Kupjansk ist jetzt eingenommen. Nach den Informationen, die mir vorliegen, nach dem Kartenbild, das wir haben aus unterschiedlichen Quellen, ist es noch nicht der Fall. Es gibt nach wie vor heftige Kämpfe in Kupjansk, wobei Kupjansk nicht zu vergleichen ist mit Pokrowsk hinsichtlich der Intensität. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Der Schwerpunkt der russischen Angriffe liegt nach wie vor im Bereich Pokrowsk.
Wollen Sie zum Schwerpunkt Kostandinjewka noch gesondert was sagen, Herr Bühler?
Ja, Kostandinjewka, da sieht es etwas besser aus für die Ukraine. Da hat sich die Lage etwas entspannt durch einen Gegenangriff. Aber die Bedrohung an sich, dass nun dieser Festungsgürtel zerschnitten wird zwischen Kostandinjewka und Druschkivka, das besteht natürlich weiterhin.
Okay, dann noch die Frage, andere Brennpunkte, vielleicht auch möglicherweise künftige Brennpunkte, welche sehen Sie da?
Naja, da gibt es doch den Brennpunkt in der Südukraine, den ich gerade schon mal erwähnt habe, ganz kurz. Also der Vorstoß der Russen entlang der Grenze zwischen Dnipropetrovsk und Saporischschja-Region Richtung dieser Stadt Huliapole. Da sind sie ja eingedrungen, etwa 25 Kilometer in die Region Saporischschja und nördlich davon in die Region Dnipropetrovsk. Hier halten die Angriffe unvermindert an. Allerdings hat sich das Vormarschtempo gegenüber der Vorwoche etwas verlangsamt.
Dann sind wir bei den gegenseitigen Luftangriffen. Beginnen wir auch heute mal mit den russischen.
Bei den russischen Luftangriffen zeichnet sich das gleiche Muster ab, dass man etwa durchschnittlich alle 7 Tage einen massiven Angriff mit Drohnen und Marschflugkörpern sieht und die Tage dazwischen lag es in der letzten Woche so zwischen 130 und 170 Drohnen und vereinzelten Raketen. Aber in der Nacht zum Mittwoch, da wurde wieder ein großer Angriff geflogen mit 476 Drohnen, von denen die meisten abgefangen worden sind. Aber auch mit 48 Raketen und Marschflugkörpern aller möglichen Typen. Hier hat es insbesondere die Stadt Ternopil, das ging ja auch bei uns durch die Fernsehmedien, schwer getroffen. Ein Wohnkomplex, größeres Wohnhaus mit geschätzt 10-12 Stockwerken, wurde da ganz gezielt getroffen. Das sind keine herabfallenden Trümmer gewesen, sondern es ist ganz gezielt gewesen, und zwar mit mehreren Marschflugkörpern. Da gibt es auch entsprechende Bilder der anfliegenden Marschflugkörper im Internet. Es gab bisher 27 Tote, 93 Verletzte und 14 Menschen sind jetzt 2 Tage nach dem Angriff immer noch vermisst. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Anzahl der Toten noch weiter ansteigt. Die Rettungsarbeiten müssen unglaublich schwierig gewesen sein. Das sieht man an den Fernsehbildern und auch an Fotos dieses Wohnkomplexes, weil es im Prinzip Handarbeit war, von Stockwerk zu Stockwerk nach unten zu gehen, um die Menschen auch daraus zu bergen. Insgesamt ist aus dem Zielspektrum der Russen hervorzuheben ein großes Arzneimitteldepot, das schon 3-mal angegriffen worden ist, in der Nähe im Bereich Kiew, das jetzt mittlerweile ganz zerstört ist, war eins der größten der Ukraine. Und natürlich ist das auch in erster Linie für die Zivilbevölkerung zuständig, um diese zu versorgen. Heute Nacht ein mittlerer Angriff wieder mit 115 Drohnen, der insbesondere Odessa getroffen hat. Und das ist auch bemerkenswert, dass die Angriffe während der Helligkeit, also heute Morgen, weiterhin angedauert haben, sodass diese Zahl noch nach oben gehen könnte.
Dann jetzt zu den ukrainischen Luftangriffen auf Ziele hinter der Frontlinie, also auf Ziele in russisch besetztem Gebiet und in Russland selbst. Welche halten Sie da für berichtenswert?
Gleiches Muster auch hier, im Wesentlichen Angriffe auf Ölraffinerien und die Ölinfrastruktur. Dort hat es 2-mal getroffen, die große Raffinerie in Ryazan, wie schon mehrfach in diesem Krieg. Volgograd hat es getroffen, Krasnodar, das sind alles große Raffinerien. Dann gibt es Angriffe auf militärische Ziele, beispielsweise in Voronezh. Hier ist hervorzuheben, dass ganz offensichtlich dort ATACMS-Raketen eingesetzt worden sind, also diese amerikanischen ballistischen Raketen. Darüber hinaus einige Rüstungsbetriebe und ja auch Angriffe auf die Energieinfrastruktur.
Wir hatten ja vor kurzem darüber gesprochen, Herr Bühler, dass sich vielleicht eine strategische Änderung bei den ukrainischen Luftangriffen abzeichnen könnte. Eine die Sie, Herr Bühler, wohl eher nicht für gut und wünschenswert halten. Eine Änderung nämlich hin zum Prinzip, wie du mir, so ich dir. Also soll heißen, dass die Ukrainer möglicherweise auch Ziele angreifen, die keine militärischen sind, auch keine militärisch bedeutsam. Was stellen Sie denn heute hierzu fest?
Also ich glaube, eine Strategieänderung kann man da noch nicht rein interpretieren. Ich habe mich tatsächlich gegen dieses Prinzip, wenn es denn dieses Prinzip gibt, gewandt. Es gibt aus politischer Richtung in der Ukraine durchaus solche Aussagen. Aber das Militär sollte darauf achten, dass tatsächlich, wenn man Energieinfrastruktur angreift, dort auch ein militärischer Zweck erkennbar sein muss. Und das kann man hineininterpretieren, beispielsweise, wenn wie in dieser Woche Umspannwerke in der Kursk-Region angegriffen werden oder auch ein Kraftwerk auf der Krim angegriffen wird. Denn das Militär braucht natürlich auch Strom, braucht auch Energie und kann das nicht alles nur aus Aggregaten beziehen, aus Dieselaggregaten, vor allen Dingen, weil der Diesel auch knapp sein dürfte bei der russischen Armee. Also von daher kann man bei diesen Zielen durchaus einen militärischen Zweck auch erkennen. Und deshalb würde ich da von einem Strategiewechsel in dem Sinne nicht sprechen. In dem Sinne, dass man das vergleicht mit den russischen Angriffen ganz gezielt, um die Bevölkerung zu terrorisieren. Ganz gezielt auch wie Ternopil. Die Stadt hatte ich ja gerade erwähnt, mit den 27 Todesopfern, liegt im Übrigen etwas östlich oder so ca. 100 Kilometer östlich von Lemberg, von Lviv.
Im Zusammenhang mit den ukrainischen Angriffen ist ja dieser Tage auch eine Meldung aufgetaucht, dass die Ukraine erfolgreich Marschflugkörper vom Typ Long Neptune bei Angriffen auf Ziele in Russland eingesetzt hätten. Das hat Präsident Zelensky selbst verkündet, hat gemeint, Zitat, das ist unsere absolut gerechte Antwort auf den anhaltenden Terror Russlands, Zitat Ende. Wer mag, kann hier sicher auch irgendwie rauslesen, dass sich vielleicht in der strategischen Ausrichtung der Luftangriffe vielleicht doch ein bisschen was geändert hat, aber das wäre natürlich nur Spekulation. Mir geht es um den Marschflugkörper. Neptun ist ja im Prinzip schon bekannt. Was ist denn nun Long Neptun? Fliegt der einfach nur weiter? Ist der größer, länger? Kann so vielleicht auch mehr Sprengstoff transportieren?
Ja, das geht zurück auf den Marschflugkörper Neptun. Das ist ein Marschflugkörper, der gegen Schiffe eingesetzt wird. Normalerweise hat eine Reichweite von 250, 300 Kilometern. Und der ist weiterentwickelt worden, schon seit geraumer Zeit, und wird auch schon seit geraumer Zeit eingesetzt. Hat jetzt mittlerweile eine Reichweite von etwa 1000 Kilometern. Und auch der Sprengkopf ist verbessert worden, sowie auch das Navigationssystem. Das heißt, es ist eine Basis genommen worden, dieses alten Neptun-Flugkörpers. Und es ist zu einem moderneren Marschflugkörper gemacht worden.
Okay, dann das zu den Luftangriffen. Wir wollten ja bei der aktuellen Lage heute mal ein bisschen näher auf Partisanenaktivitäten schauen. Davon hört man nicht allzu oft etwas, aber es gibt sie sowohl in den besetzten Gebieten als auch auf russischem Territorium. Von welchen letzten Aktionen wissen Sie, Herr Bühler?
Also es wird von beiden Seiten ja dazu sehr wenig gesagt. Die letzten Aktionen waren zum Beispiel in der letzten Woche der Anschlag auf einen Güterzug mit Treibstoff in Mariupol. Der hat zur Zerstörung von mindestens 9 Kesselwagen, kann man auch sehen, die Bilder geführt. Auch ein Anschlag auf die Eisenbahnlinie, die von Norden nach Süden auf der Krim führt, also Richtung Sevastopol, auch vergangene Woche. Dann ein Anschlag auf einen Militärzug bei Tokmak. Das war am 15., meine ich, diesen Monats. Ein Anschlag auf eine Gaspipeline bei Omsk. Das ist weit in Sibirien. Und dann letzte Nacht ein mutmaßlicher Anschlag, muss ich jetzt sagen, auf eine Eisenbahnlinie bei Irkutsk. Dort ist ein Güterzug entgleist, die Lokomotive und auch neun Wagen zum Teil umgestürzt. Also es sieht ganz nach Anschlag aus. Es kann sich allerdings auch um einen Unfall handeln. Das weiß man im Augenblick noch nicht, aber mein Gespür sagt mir eher, dass vom Anschauen der Bilder, dass das sich um einen Anschlag handeln musste. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf freier Strecke zu einem solchen Unfall kommt, in Anführungsstrichen.
Diese Partisanen, sind das Russen in Russland und Ukrainer in den besetzten Gebieten oder kann man das so nicht direkt sagen?
Also vielleicht noch ein Gedanken zu Ihrer letzten Frage. Das sind alles typische Partisanenaktivitäten, die wir seit Beginn des Krieges gesehen haben, die aber jetzt im letzten Jahr deutlich, also 2025, deutlich zugenommen haben. Insgesamt hörte man am Anfang des Krieges nicht so viel davon, obwohl zum Beispiel das ISW, das Institute for the Study of War, von Beginn an Regionen mit mutmaßlicher Partisanenaktivität aufgezeigt hat. Zweitens kann man davon ausgehen, dass die Partisanen in den besetzten Gebieten Informationen weitergeben, die unmittelbar zur Zielplanung bei den Ukrainern verwendet werden. Und zu dieser Kategorie ist eigentlich noch viel weniger bekannt. Jetzt zu der anderen Frage. In den besetzten Gebieten gibt es Menschen, die sich der Ukraine zugehörig fühlen und sich gegen die Besatzung und gegen den Angriffskrieg wehren. Die ethnische Herkunft ist da nicht so entscheidend, glaube ich. Das gilt noch viel mehr im Vielvölkerstaat Russische Föderation. Die Widerstandsgruppen dort, das sind sicher nicht nur Russen, sondern eben auch Asiaten aus der Russischen Föderation bis rüber, wir haben gerade gesprochen, bis rüber nach Sibirien.
Und diese Gruppen, die agieren völlig autonom oder gibt es da regelmäßig oder punktuell Koordination und Unterstützung beispielsweise durch ukrainische Geheimdienste?
Die Widerstandsgruppe, die in Russland agiert, die dort diese Anschläge auf Eisenbahnlinien macht, da kann ich es nicht genau sagen, ob es da tatsächlich eine Unterstützung oder eine Verbindung zum ukrainischen Geheimdienst gibt. Bei den anderen, die Ukraine unterstützen in den besetzten Gebieten, da gibt es sicher eine Unterstützung durch den Geheimdienst, wobei der tatsächliche Umfang, was nun im Einzelnen unterstützt wird, ob das auch mit Waffen und mit Sprengstoff ist, das ist anzunehmen, aber das weiß man natürlich nicht, das wird nicht preisgegeben. Es wird manchmal nach Angriffen gesagt, dass der ukrainische Geheimdienst dahinter steckt, aber das ist alles nicht so transparent und so deutlich, wie es bei den militärischen Operationen ist.
Als offenbar organisierte Gruppe bzw. als Netzwerk ist ja zumindest Atesh bekannt. Kennen Sie denn noch weitere?
Also Atesh, das operiert insbesondere auf der Krim, berufen sich auch auf die Tradition der Krim-Tataren. Das ist die Gruppe, die am bekanntesten ist, weil sie auch selbst über Anschläge, die sie selbst durchführt, berichtet. Und darüber hinaus gibt es lokale Netzwerke, auch in den Regionen Luhansk und Donetsk, vermutlich auch in Saporischschja und Cherson, die aber nie so öffentlich auftreten wie Atesh, sondern noch mehr im Verborgenen operieren. Da gibt es auch tatsächlich keine Namen dieser Gruppen.
Ja. Egal wo zugeschlagen wird von den Partisanen, ob nun in Russland oder in den besetzten Gebieten, diese Gruppen gehen ja, ob ihre Aktivitäten, alle natürlich ein ziemlich hohes Risiko ein.
Ja, natürlich. Die in der Ukraine operieren, die haben ja auf der einen Seite mehrheitlich keinen Kombatantenstatus nach Kriegsvölkerrecht. Dazu müssten sie ja gekennzeichnet sein, da müssten sie eine quasi militärische Struktur auch haben, was sie nicht haben. Also sie unterliegen der Strafverfolgung durch die Besatzungsmacht und da ist von drakonischen Strafen auszugehen. Und das Gleiche trifft zu auf die Widerstandsgruppen, die dort in Russland selbst operieren.
Große Frage ist natürlich, was diese Partisanenaktivitäten tatsächlich bringen. Also sie hindern Russland ja bislang nicht daran, weiter Krieg zu führen. Dafür sind ja diese Sabotageakte oder Ähnliches eigentlich viel zu punktuell.
Nein, also sie werden Russland nicht daran hindern, weiter Krieg zu führen. Aber solche Aktivitäten sind schon geeignet, dass sie die Logistik der Russen stören kann, zeitweise unterbrechen kann, zeitweise für ein paar Stunden oder ein paar Tage. Denken Sie an den Anschlag vor 2 Jahren, muss das schon gewesen sein, auf die transsibirische Eisenbahn. Und die Informationsweitergabe führt dazu, dass die ukrainische Armee sich Ziele aussuchen kann, die sich lohnen. Also nicht nur ein Munitionsdepot, sondern eben ein Munitionsdepot, in dem gerade ein Eisenbahnzug mit Munition entladen wird. Auch sowas haben wir schon gesehen. Solche Angriffe sind bekannt. Und es kommt noch ein zweites dazu. Die Aktivitäten zwingen die Russen, beträchtliche Truppenteile in der Armee und auch Truppen des russischen Innenministeriums bzw. des Geheimdienstes in den besetzten Gebieten zu stationieren, die dann auch mit dem Auftrag, dort die Ruhe wiederherzustellen oder zu halten, auch gebunden sind.
Aber ob diese Aktionen tatsächlich dazu beitragen, vielleicht in den Köpfen der Russen in Russland was zu bewegen, ist ja eigentlich ziemlich fraglich. Also müssten es dafür nicht viel, viel mehr Aktionen sein, Aktionen, die über die Staatsmedien da nicht einfach mehr einen Schweigemantel ausbreiten können?
Ja, es müssten viel, viel mehr sein, aber sie hatten bereits ja auf die Gefahren in Russland und auch in den besetzten Gebieten für die Menschen da hingewiesen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass ich das nicht so ohne weiteres weiter ausdehnen kann.
Zum Thema Partisanen will ich mal noch nach Aktivitäten auf der anderen Seite fragen. Also das Wort selbst ist ja eher positiv konnotiert, zumindest in meinem Kopf, so dass man vielleicht bei ähnlichen Aktionen gegen die Ukraine auf ihrem Territorium nicht unbedingt von Partisanen sprechen würde. Aber natürlich gibt es auch Sabotageakte und Untergrundaktionen gegen die ukrainischen Streitkräfte und ukrainische Einrichtungen. Wissen Sie, in welchem Ausmaß?
Also das Ausmaß ist nicht sehr groß, aber es wird häufiger schon berichtet darüber. Da geht es meist um Informationsweitergabe zur Zielplanung der Russen. Also Menschen, die in der Ukraine leben, die sich aber dem russischen Staat und Putin zugehörig fühlen, die dann gegen die eigene Armee der Ukraine arbeiten und dort sensible Informationen an die Russen weitergeben. Das gibt es schon.
Und betroffen durch pro-russische Sabotageaktionen sind ja möglicherweise auch nicht nur die Ukraine, sondern auch deren Unterstützerländer. Auch die müssen ja damit rechnen, dass hier und da was passiert. Und es passiert ja auch.
Und es passiert auch, ja zuletzt, auch jetzt in Polen. Dort ist ja ein Anschlag auf eine Eisenbahnlinie, die von Warschau nach Lubin führt und dann weiter in die Ukraine, also eine Hauptversorgungsstrecke eigentlich, durchgeführt worden, erfolgreich durchgeführt worden. Und ein paar Tage vorher gab es einen Versuch einer Sprengung. Hier hat die polnische Regierung ja sehr schnell offengelegt, dass es sich dort um Menschen handelt, die im Auftrag des russischen Geheimdienstes arbeiten. Die hatte man offensichtlich Informationen vorher schon, sonst hätte Ministerpräsident Tusk, glaube ich, war es sogar selbst, das nicht sofort nach dem Anschlag auch gesagt. Tusk war ja selbst sehr, sehr vorsichtig, die Drohnenüberflüge gleich den Russen zuzuschreiben. Das will ich damit sagen, der ist da schon besonnen dabei und verlässt sich dann auf die Informationen, die aber offensichtlich vorlagen. Und jetzt wird in Polen berichtet, dass es 2 Ukrainer waren, die im Auftrag des russischen Geheimdienstes hier operiert haben und wohl festgenommen worden sind.
Okay, dann würde ich sagen, beenden wir mit diesen Ausführungen den Abschnitt aktuelle Lage, aktuelle militärische Lage und kommen mal zu aktuellen politischen Aktivitäten. Offenbar sind ja die diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende weitergegangen, im Geheimen. Offenbar haben sich Russen und Amerikaner in den vergangenen Wochen auf einen 28-Punkte-Plan verständigt, von dem man sich vorstellt, dass die den Krieg vielleicht beenden können. Problematisch ist schon mal, dass die Amerikaner sich nur mit den Russen verständigt haben. Die Ukraine ist erst im Nachgang informiert worden, übrigens die Europäer auch. Verhandlungsführer für die Amerikaner war offenbar wieder Steve Witkoff, der in der Vergangenheit ja bei ähnlichen Dingen kein sonderlich glückliches Händchen hatte. Und die 28 Punkte wurden zunächst auch gar nicht offiziell vorgestellt, sondern offenbar an die Medien durchgestochen, dann von einem Portal namens Axios veröffentlicht. Herr Bühler, zunächst mal am Anfang gefragt, von welchen 28 Punkten wollen wir denn reden? Also ich habe heute Morgen 28 Punkte gelesen, die haben sich von denen, die ich gestern gelesen habe, aber teilweise deutlich unterschieden.
Ja, das stimmt. Das ist auch mein Problem gewesen zunächst. Ich habe mir da ja gestern Notizen gemacht dazu, weil ich das erwartet habe, diese Frage. Und heute Morgen stelle ich fest, dass diese Notizen eigentlich überholt sind und tatsächlich 28 Punkte nun auf den Tisch liegen. Das wirft bei mir die Frage auf, die ich vorher aber auch schon gehabt habe. Wer hat denn Interesse daran, dass das jetzt da geleakt wird aus Amerika? Da gibt es ja eine Auffassung, die vor allen Dingen gestern auch geäußert worden ist, hier bei uns in den Medien, die da sagen, ja gut, Zelensky ist in einer sehr schwachen Position und deshalb habe man das geleakt, um diese schwache Position auszunutzen. Die schwache Position ergibt sich aus dem Korruptionsskandal, in den Mitglieder seiner Administration, ich sag's mal vorsichtig, verwickelt sind. Und im Zuge dessen müssten ja zwei Minister auch zurücktreten. Das kann sein, dass es so ist. Vielleicht kommt da sogar noch das Motiv dazu, dass Trump ja selbst in innenpolitischen Schwierigkeiten ist zurzeit und dringend positive Nachrichten haben will. Es kann aber auch anders sein. Und das möchte ich einfach nur als Möglichkeit hinstellen, ohne dass ich das eine oder das andere jetzt favorisieren würde. Es könnte auch so sein, dass es Teile der Administration sind, des Militärs, der Geheimdienste, die einfach die Gefahren auch sahen hinter diesen 28 Punkten und deshalb diese 28 Punkte geleakt haben. Also auch das ist vorstellbar.
Was meinen Sie denn, also wie ernst zu nehmen sind die denn überhaupt? Der Außenminister Rubio hat ja die Bedeutung gestern schon mal deutlich runtergespielt, nachdem er sich offenbar gezwungen sah, sich überhaupt dazu zu äußern.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass Rubio da sehr sich sehr bedeckt hielt und praktisch von einer Liste der Möglichkeiten sprach, also nicht von einem tatsächlichen umfassenden Friedensvorschlag von Russland und von Amerika. Das ist vorher anders transportiert worden. Und Sie sprachen es eingangs ja an, anfangs waren in den Medien, die zuerst berichtet hatten, Financial Times und Axios, waren andere Informationen enthalten, als sie tatsächlich jetzt in diesem 28-Punkte-Plan dort enthalten sind. Wie ernsthaft, das kann ich von hier aus jetzt noch nicht beurteilen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt die neue Liste, die da vorliegt, dass die jetzt nochmal rausgegeben worden ist an die Medien, damit man tatsächlich sieht, was dort an einer Liste von möglichen Maßnahmen enthalten ist.
Aber um nochmal auf Rubio zurückzukommen, das schien, dass der eigentlich gar nicht informiert war. Also hat da Witkoff quasi unter Umgehung von Rubio und anderen in der Administration sein Ding wieder gemacht?
Ja, also auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das, was Sie gerade gesagt haben. Und die zweite Möglichkeit, das habe ich bei der Sprecherin rausgehört von Trump, in der Pressekonferenz gestern, die heute Morgen auch über die Sender ging, die meinte schon, dass Witkoff und Rubio da zusammengearbeitet hätten. Was da nun stimmt, weiß ich nicht. Man kann nicht davon ausgehen, dass das immer die Wahrheit ist.
Okay. Kommen wir mal zum Inhalt. Welche wesentlichen Punkte sehen Sie denn in diesen 28 Punkten? Wahrscheinlich sind alle 28 wesentlich, aber wir müssen uns ja mal ein paar rausgreifen. Jetzt mal ganz egal, ob vorteilhaft oder unvorteilhaft für die eine oder andere Seite.
Also das Wichtigste ist eigentlich das, was schon 22 in Istanbul gesagt worden ist, was bei den Istanbul-Verhandlungen jetzt wiederholt worden ist. Das Wichtigste ist, dass Russland im Grunde genommen seine Kriegsziele damit verwirklichen kann oder nahezu verwirklichen kann. Und das bedeutet eben die Abgabe der Territorien Luhansk und Donetsk, de facto Abgabe ohne völkerrechtliche Anerkennung, das lese ich daraus aus diesen Punkten. Und das bedeutet, dass bei Saporischschja und Cherson die Frontlinie eingefroren wird. Vielleicht gibt es deshalb auch so einen Push nach Westen nochmal, den ich vorhin angesprochen habe, zwischen Saporischschja und Dnipropetrovsk. Das sind territoriale Abgaben, die von Anfang an ja eine Rolle gespielt haben und die jetzt hier wiederholt worden sind. Darauf wird sich die Ukraine nicht einlassen. Das ist mein Gefühl. Und sie kann sich auch aus militärischen Gründen nicht darauf einlassen, wenn es nicht tatsächlich zu einer Friedensvereinbarung insgesamt kommt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die, und das ist das Positive, die erstmals in einer solchen Liste auftauchen, die also schon Richtung eines umfassenden Abkommens hindeuten und Dinge, die für die Ukraine wichtig sind, auch bestätigen, wenn es denn so kommt, nämlich die Souveränität der Restukraine, das will man bestätigen. Ob das dann so kommt und ob das die Russen wiederum einhalten oder gar bestätigen in einem möglichen Abkommen, das ist natürlich vollkommen offen.
Was wären denn Auswirkungen, wesentliche Auswirkungen für die Ukraine? Am Anfang hieß es ja, die ersten Reaktionen war, das ist ja die Kapitulation, die da vorgeschlagen wird. Ist das mit diesen 28 Punkten tatsächlich so?
Also im Wesentlichen ja. Im Wesentlichen entspricht das den Kriegszielen von Russland mit ganz wenigen Abstrichen. Das eine hatte ich genannt und habe es aber auch gleich in Frage gestellt, die Souveränität der Ukraine. Die russische Armee wird sich auch nicht aufhalten lassen, wenn es nicht Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt. Und die sind noch etwas dürftig ausgeprägt aus meiner Sicht. Das ist der Punkt 5. Sie wird verlässliche Sicherheitsgarantien bekommen. Weiter ist da nichts gesagt dazu. Die USA garantieren dann im Punkt 10, dass wenn Russland die Ukraine nochmal angreifen würde, dann gäbe es eine entschlossene und koordinierte militärische Antwort darauf. Die Sanktionen würden wieder eingesetzt werden. Die Anerkennung des neuen Territoriums und anderer Benefits aus diesem Deal, das würde man dann wieder zurücknehmen. Das ist eine schwierige Lage, glaube ich, und eine schwierige Sicherheitsgarantie, denn sie lässt doch viele Fragen offen. Und wenn es tatsächlich dazu käme, muss man sich fragen, ob dann wirklich diese koordinierte militärische Antwort kommt. Ich möchte erinnern an das Abkommen von Budapest in den 90er Jahren. Da ist ja auch keine Antwort gegeben worden, als die Krim annektiert wurde und als Russland im Donetsk und in Luhansk eingegriffen hat ab 2014 und die Separatisten dort unterstützt hat und auch eigene Soldaten dort eingesetzt hat.
Ich will mal zwei Punkte von diesen 28 noch kurz rausgreifen. Punkt 6. Da wird die aktuelle Stärke der ukrainischen Armee mit 850.000 angegeben und es wird gesagt, dass die ukrainischen Streitkräfte auf eine Stärke von 600.000 Soldaten begrenzt werden sollen, also 250.000 weniger als zurzeit. Was würde denn das für die Ukraine bedeuten?
Also die Ukraine hat zurzeit etwa 1 Million Menschen unter Waffen in den Streitkräften, die nicht nur an der Front eingesetzt sind, sondern die ukraineweit eingesetzt sind, zum Beispiel zur Flugabwehr, die auch an den Grenzen eingesetzt sind Richtung Belarus, um die zu überwachen und so weiter. Das heißt, das sind etwa 400.000 Soldaten weniger. Sie hätten 600.000. Und das in Verbindung mit der Abgabe vom Land, das aus operativer Sicht sehr wichtig ist. Das würde bedeuten, dass die Ukraine nicht wie jetzt 2022 und folgende in der Lage wäre, einen weiteren russischen Angriff abwehren zu können und so am Ende erfolgreich verteidigen könnte, wie es jetzt der Fall ist. Jedenfalls so, dass kein Durchbruch der Russen oder dass ein schneller Erfolg der Russen möglich wäre.
Der zweite Punkt, den ich noch ausgreifen will, ist der Punkt 11. Da steht, die Ukraine darf zwar nicht der NATO, aber der Europäischen Union beitreten. Und könnte man ja denken, das ist durchaus ein bisschen tricky. Wir haben ja auch über militärische Beistandspflichten der Europäischen Union gesprochen im Podcast in früheren Folgen. Ist das eine Sache, die, von der Sie denken, dass das tatsächlich so vereinbart werden kann?
Das weiß ich nicht, ob es vereinbart werden kann, ob das überhaupt tragfähig ist, das ganze Abkommen. Es zeigt aber auch die innere Widersprüchlichkeit hier auf. Möglicherweise war es dem Witkoff-Team gar nicht bekannt, dass es auch eine Beistandsverpflichtung gibt innerhalb der Europäischen Union. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Eine Sache noch, wenn man diese Punkte so durchliest, dann könnte man durchaus auch den Eindruck haben und nach den Erfahrungen mit Donald Trump erscheint das auch durchaus nachvollziehbar, dass es nicht nur Vorteile für die Russen gibt in diesem möglichen Abkommen, in diesen Vorschlägen, sondern dass sich die USA auch eine ganze Reihe von Vorteilen gesichert haben. Ist das so? Sehen Sie das auch so?
Also ich hatte jedenfalls den Eindruck, als ich das zum ersten Mal durchgelesen habe, da steht schon sehr viel drin, gerade im wirtschaftlichen Bereich und gerade auch was den Wiederaufbau angeht, die weitere Entwicklung der Wirtschaft, die Modernisierung auch der Gasinfrastruktur. Dann kommt dazu der Abbau von Mineralien und natürlichen Ressourcen. Also hier möchten die Amerikaner ganz offensichtlich schon eine große Rolle spielen. Und es ist zwar Kooperation der Ukraine zu reden, aber es zeigt eben auch, der Witkoff ist ein Wirtschaftsmann und hat da doch einige Vorstellungen aus seiner wirtschaftlichen Welt dort mit reingebracht. Sicher eine wichtige Frage für die Ukraine, diesen Wiederaufbau zu organisieren und dort Unterstützung zu erhalten. Vielleicht auch verständlich, dass die USA sagen, gut, wenn wir uns schon jetzt bereit erklären, Sicherheitsgarantien so vage, wie sie sind, zu geben, dann möchten wir auch am wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine teilhaben.
Letzter Punkt ist nicht aus diesen Punkten, sondern generell. Die Europäer, das ist ja auch eine Erfahrung aus der Vergangenheit, die waren wieder mal nicht eingebunden. Das war auch gleich einer der ersten Kritiken, nachdem das die ersten 28 Punkte veröffentlicht worden waren. Und nun versucht man im Nachgang da irgendwie einen Fuß wieder in die Tür zu kriegen. Gerade habe ich gelesen, dass der Bundeskanzler einen Termin abgesagt hat in einer Grundschule, weil er mit Trump und mit Zelensky telefonieren will. Wie wichtig ist es, dass die Europäer da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen?
ja, es geht ja auch um unsere Sicherheit und dann sollten wir auch beteiligt sein daran. Das Abkommen spielt den Russen und besonders Putin ja in die Hände, wenn die Deutschen oder auch die Europäer insgesamt dort nicht beteiligt sind. Das möchte er haben. Er möchte auf Augenhöhe mit den Amerikanern sprechen und mit sonst niemanden. Und das ist bisher so getan worden. Man hat die Ukraine rausgelassen und man hat die Europäer rausgelassen. Bei der Ukraine ist es ja auch so, dass dort einige Dinge drinstehen in diesen 28 Punkten, die sehr stark in die Souveränität auch der Ukraine eingreifen, nicht nur was Territorialabgaben angeht, sondern zum Beispiel, dass gefordert wird nach Abschluss eines Abkommens, 100 Tage danach, dass dann Wahlen stattfinden müssen. 100 Tage ist nicht viel für die Vorbereitung von Wahlen, insbesondere nicht, wenn ein Land aus einem Krieg kommt. Und das wird so einfach da reingeschrieben. Also wird Putin alles gefallen, dass er auf Augenhöhe mit Trump dort agieren kann und etwas vorbereiten kann. Aber nochmal, ich möchte es nicht zu negativ darstellen. Also insgesamt ist es gut, dass man mal so einen umfassenden Punkteplan vor Augen hat. Allerdings sehe ich die Umsetzung skeptisch, dass es wirklich so kommt. Und wenn es so kommt, muss man wirklich darauf achten, dass die Sicherheitslage sich dadurch verbessert und nicht in der Perspektive verschlechtert. Denn uns ist nicht geholfen, wenn wir in eine unsichere Zukunft dort reinstolpern mit so einem 28-Punkte-Plan. Aber noch ist es ja nicht so weit. Warten wir mal ab, was sich in den nächsten Tagen dort bewegt. Das ist ja das Ultimatum von Putin jetzt im Raum, dass er eine Unterschrift haben möchte bis zum 27.11. Das ist ja auch schon nächste Woche. Also so schnell wird es nicht gehen. Vor allen Dingen, weil Putin ja auch ein Problem hat eben mit der Souveränität der Ukraine selbst.
Das war fast schon ein vorweggenommenes Schlusswort, können wir auch als solches nehmen. Ich will trotzdem nochmal einen Sprung zurück machen, weil ich war ja bei den Europäern, Herr Bühler. Roderich Kiesewetter, der Unionsverteidigungsexperte, auch früherer Bundeswehroffizier, war ziemlich entsetzt, wenn ich das gestern recht gelesen habe. Ich habe jetzt im Kopf, dass er sinngemäß gesagt hat, also Leute, lasst die Amerikaner jetzt sein, wenn die bei den Friedensbemühungen dabei sind, dann sind sie halt dabei. Und wenn nicht, nach unseren Vorstellungen, dann muss Europa nun die Ukraine mit aller Kraft unterstützen. Denken Sie, dass das wirklich noch eine zeitgemäße Position ist?
Also auf jeden Fall muss die Unterstützung der Ukraine weitergehen, solange wie nichts abgeschlossen ist. Wenn wir in dieses Jahr der Verhandlungen zurückschauen, seit März etwa, als die Ukraine zugestimmt hat, dass es einen Waffenstillstand ohne Bedingungen geben soll. Wenn man da zurückschaut, dann war das ja ein Auf und Ab. Und ich würde jetzt da nicht so euphorisch sein, dass ich sagen würde, es haben sich die Bedingungen komplett geändert. Warten wir erstmal ab, was in den nächsten Tagen passiert. Und dann kann man vielleicht mehr dazu sagen. Und der zweite Punkt ist, das, was gestern so mancher gesagt hat, das wird dadurch relativiert, dass jetzt nun alle 28 Punkte auf dem Tisch liegen, die zum großen Teil eigentlich anders aussehen als das, was gestern kam. Das war eher alarmistisch, was dort verbreitet worden ist in dieser ersten Presseveröffentlichung. Und von daher kann man diese Reaktionen auch verstehen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch verständlich, dass die Amerikaner nochmal nachgelegt haben und tatsächlich diese, wenn es so ist, dass es die sind, die richtigen 28 Punkte auf den Tisch gelegt haben.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle und im Falle des Falles werden wir natürlich dann auch in der nächsten Woche darüber reden müssen, wie es weitergegangen ist und was dann nun mit der geforderten Unterschrift ist. In wie viele Tage sind das noch? 6 Tage bis zum 27.11. Schauen wir mal. Wir wollten heute, Herr Bühler, nochmal sprechen über das Thema Wehrdienst in Deutschland. Die Koalition hat sich ja wohl auf eine Regelung geeinigt, wie der künftig aussehen soll. Das Thema Wehrpflicht spielte an Ansätzen auch schon mit rein. Sie wird erstmal nicht in alter Form wiederbelebt, aber ein Stück weit lugt sie da doch schon aus dem Fenster. Vielleicht können wir erst auch noch mal kurz informativ festhalten, wie die künftige Regelung aussehen soll, wer sich damit bislang noch nicht so beschäftigen konnte.
Ja, es gab ja erhebliche Kritik an dem ersten Versuch, dort eine Einigung der beiden Regierungsparteien zu finden. Und jetzt kann man sagen, bei diesem zweiten Versuch, dieses Losverfahren ist vom Tisch und es wird auf der anderen Seite der Forderung nachgegeben, die insbesondere aus der CDU kam, dass man Eckpunkte definiert, wann welche Personalstärke erreicht werden muss mit dem vorliegenden Vorschlag für einen neuen Wehrdienst. Das Losverfahren wird, wenn überhaupt, dann kommen, wenn es nicht gelingt, die Bundeswehr dort mit Freiwilligen so auszustatten, dass sie ihre NATO-Ziele dann tatsächlich erreicht. Was bedeutet, dass man Mitte der 30er Jahre dann auch eine aktive Truppenstärke von etwa 260.000 erreicht. Der Aufwuchspfad, der dort festgelegt worden ist, jetzt in dieser Vereinbarung, sieht vor, dass man sogar etwas mehr nimmt. Man hat einen Zielkorridor definiert, 255.000 bis 270.000 aktiven Soldaten, sodass man sicher auch diesen Wert von 260.000 erreichen wird. Insgesamt wird es, Sie fragten, wie die Regelung künftig aussehen soll. Insgesamt, wenn der Bundestag das Gesetz beschließen wird, wird es so aussehen, dass ab 1. Januar 2026 ein kompletter Jahrgang von Menschen angeschrieben wird. Das heißt Frauen und Männern, 700.000 etwa ist so ein Jahrgang. Und die Männer müssen verpflichtend antworten, persönliche Angaben machen zur Fitness, zur Gesundheit und vor allen Dingen auch zu ihrer Bereitschaft, in der Bundeswehr freiwilligen Dienst zu leisten für eine bestimmte Zeit. Und dann zweitens wird man bereits 2026 beginnen, einen kompletten Jahrgang der Männer zu mustern. Das ist ja auch fraglich gewesen, nach dem ersten Versuch der Koalition dort einen Kompromiss zu finden. Aber das wird jetzt so stattfinden und das entspricht auch der Position des Verteidigungsministeriums. Und ich persönlich muss auch sagen, das ist gut, damit man überhaupt wieder einen Überblick hat, wer ist denn da und wie ist die Verfassung derjenigen, die da theoretisch zur Verfügung stehen.
Diese Änderungen in dem neuen Entwurf gegenüber dem Regierungsentwurf, haben die Ihr Wohlwollen, Herr Bühler?
Also ich glaube nicht, dass es um mein Wohlwollen geht, aber ich finde gut, dass jetzt eine Lösung auf dem Tisch liegt, die vom Bundestag beschlossen werden kann. Uns läuft die Zeit davon und es ist schön, wenn man über andere Alternativen diskutieren kann, über eine Dienstpflicht insgesamt oder über unterschiedlichste Möglichkeiten dieser Wehrpflicht. Also es geht nicht um Wohlwollen, sondern es geht um Zeit, die wir nicht haben und deshalb muss das sehr schnell beschlossen werden. Ich erinnere nochmal, das Ministerium hat sich jetzt festgelegt. Der Minister selbst hat sich gebunden und hat gesagt, er ist optimistisch, dass das erreicht werden kann, das Aufwuchsziel, also dieser Aufwuchspfad. Und jetzt sollte man die Bundeswehr mal loslaufen lassen Richtung Wehrdienst und sehen, was rauskommt dabei. Hm.
Uns läuft auch im Podcast hier die Zeit davon, das will ich nur kurz sagen, weil Sie müssen ja in eine Videokonferenz, in eine Videoschalte, kann sein, dass wir dann einfach mal abrupt Schluss machen müssen und das dann in der nächsten Woche fortsetzen. Ich frage trotzdem mal weiter. Diese Tatsache, dass alle jungen Männer gemustert werden sollen, ist ja mit den vorhandenen Strukturen sicher noch gar nicht machbar. Ne? Also das Gesetz soll, ich glaube Anfang 2026 in Kraft treten. Erster Musterungsjahrgang wird das Geburtsjahr 2008 sein, das hatten Sie auch gesagt. Bis dahin ist ja nun nicht allzu viel Zeit. Also ist denn das wirklich machbar?
Also da laufen die Vorbereitungen bereits für die Anmietung geeigneter Räumlichkeiten, geeigneter Infrastruktur. Und man wird sicher versuchen, in den ersten Monaten bereits anzufangen im Jahr 2026 und dann möglichst weit zu kommen im Jahr 2026. Aber es wird sicher auch ins Jahr 2027 auch mit reingehen.
Das Modell setzt ja nach wie vor darauf, dass sich nach der Musterung genügend Freiwillige finden, die Wehrdienst leisten wollen. Dafür gibt es auch einige Anreize, also Beihilfen zum Führerschein zum Beispiel. Das könnte vielleicht einige zum Überlegen bringen. Was meinen Sie, reichen diese Anreize aus, um tatsächlich genügend Freiwillige zu bekommen?
Also mit dem Führerschein ist es so, dass es erst nach einer Verpflichtungszeit von 12 Monaten möglich sein wird, den Führerschein auch zu machen. Das ist auch verständlich, denke ich. Das wird man nicht in eine Zeit von wenigen Monaten auch noch reinquetschen können. Also insofern muss man diese Zusage ein bisschen relativieren. Die andere Seite ist die finanzielle Seite. Und da stehen jetzt 2.600 netto in Rede. Da Soldaten ja keine Sozialabgaben bezahlen und keine Krankenversicherung bezahlen, ist das schon ein erheblicher Betrag auch für junge Leute. Und von daher denke ich, dass der finanzielle Anreiz schon einen Unterschied machen wird, sowieso gegenüber der Wehrpflicht, so wie ich sie miterlebt habe, oder andere auch aus meinen Jahrgängen. Das ist also nicht mehr vergleichbar.
Hat das nicht aber auch ein bisschen Geschmäckte? Also im Grunde läuft das ja vielleicht bei vielen auf eine Art Ködern hinaus. Ne? Also mit Dingen, die mit dem Dienst in der Bundeswehr eigentlich gar nichts zu tun haben. Wollen wir das denn wirklich? Also Leute in der Bundeswehr, denen irgendwelche Überzeugungen, also Demokratie verteidigen, sage ich mal, und so weiter, eigentlich egal sind? Also ich weiß, das könnte man sagen, ja, das war beim früheren Wehrdienst, bei der Wehrpflicht auch der Fall. Aber da würde ich mal zwei Gegenargumente vorwegnehmen. Also erstens macht es das nicht besser. Und man kann ja durchaus der Meinung sein, dass das auch früher fraglich war. Und zweitens gab es diese Anreize in dem Ausmaß ja nicht so.
Also ich glaube, es muss ja beides zusammenkommen. Wir haben ja auch nicht gearbeitet und Sie arbeiten ja heute nicht, ohne dass Sie angemessen da vergütet werden. Also das ist die eine Säule. Die andere Säule ist die Eignung und die wird von der Bundeswehr auch sehr intensiv geprüft werden. Ist er tatsächlich dazu bereit oder macht es nur wegen des Geldes? Und wer es nur wegen des Geldes macht, der braucht es gar nicht versuchen. Das war auch teilweise ein Grund, warum die Personalstärke nicht angestiegen ist. Die Bundeswehr hatte weit mehr Bewerber, als sie tatsächlich genommen hat. Aber die waren eben nicht geeignet. Unter anderem, weil sie diesen zweiten Teil der Pflicht nicht so gesehen haben, wie die Bundeswehr das gerne sehen möchte.
Nun kann am Ende aber dennoch der Fall ja eintreten, dass sich nicht genügend Freiwillige finden. In dem Fall ist es wohl jetzt so, dass sich dann der Bundestag nochmal damit befassen muss und der kann beschließen, dass dann gelost wird, wer von den tauglich Gemusterten tatsächlich eingezogen wird. Also zumindest ist das nicht unwahrscheinlich, wenn man sich mal anschaut, wer sich da bislang wie in welche Richtung geäußert hat. Finden Sie auch, dass diese Variante die wäre, die noch am ehesten gerecht erscheint, weil jeder die gleiche Chance hat, gezogen oder halt nicht gezogen zu werden?
Also das ist ja umstritten. Wir haben mal über das Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters Di Fabio gesprochen. Der hat gesagt, ja, das Losverfahren, das wäre verfassungsgemäß. Es gibt andere Stimmen, die jetzt da widersprechen. Also da will ich mich gar nicht einmischen in die Frage. Ich glaube, wichtig ist, wenn jetzt die Wehrpflicht oder der Wehrdienst, der neue Wehrdienst so beschlossen wird vom Bundestag, dass die Diskussion weitergeht. Und dass man sich nicht überraschen lässt von den Zahlen, die dann irgendwann vorgelegt werden und die beinhalten, dass die Freiwilligkeit nicht ausreicht und man andere Maßnahmen ergreifen muss. Sondern man muss im Grunde genommen jetzt parallel zu dem beginnenden Wehrdienst schon Alternativen diskutieren und planen, die dann umgesetzt werden können. Ich denke auch, die Dienstpflicht gehört dazu, die allgemeine Dienstpflicht für alle. Wo also die Bundeswehr dann einzelne Dienstposten zur Verfügung stellt. Und wenn die voll sind, dann sind sie voll. Verstehen Sie, dann stellt sich auch die Wehrgerechtigkeit nicht mehr so, wie wenn man nur die Wehrpflicht ansieht.
Ich würde dennoch zum Losverfahren doch mal fragen. Also für die Bundeswehr wäre das Losverfahren doch sicher nicht die beste Variante. Wenn der Zufall entscheidet, also die größten Nulpen in Masse einzuziehen, Verzeihung für die Wortwahl, da kann man sich ja sicher bedanken in der Bundeswehr. Und andererseits, wenn der Zufall entscheiden sollte, ausgerechnet all diejenigen jungen Männer mit dem größten Potenzial einzuziehen, dann ist das ja nicht unbedingt gut für die Gesellschaft, für die gesamte. Oder halten Sie das eher für eine theoretische Diskussion?
Also halte ich jetzt ein bisschen für theoretische Diskussion, aber das erste Argument würde ich schon so aufnehmen wollen, wie Sie es gerade gesagt haben. Also das Losverfahren hat eben eine Zufälligkeit und der Zufall wird es bringen, dass wir Leute dann nehmen müssen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das andere Argument, und deshalb habe ich das jetzt ein bisschen weggewischt, ich meine, ohne Sicherheit geht nichts bei uns in unserer Gesellschaft und da muss dann eben priorisiert werden. Und wenn das dann so ist, dass die Besten zur Bundeswehr gehen, dann ist das gut so und sichert uns den Wohlstand und andere Dinge bei uns in der Gesellschaft. Aber in dieser Phase der großen Unsicherheit, der großen Unberechenbarkeit ist das vom Vorteil, wenn man hier auch gute Leute hat.
Tja, und dann steht natürlich noch die große Frage im Raum, ob die Bundeswehr all die neuen Rekruten unterbringen kann, ob nun freiwillig gekommen oder gezwungenermaßen. Diesen Punkt, Herr Bühler, würde ich vorschlagen, lasse ich heute weg. Das wären jetzt noch einige Fragen, die ich dazu habe, damit ich Sie in Ihre Videoschalter entlassen kann. Ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie bitte an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir treffen uns hier wieder in genau einer Woche, also am 28. November. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.